Liebe Menschen, alle Dokumentationen, wer auch immer mir hier zuhört, herzlich willkommen hier beim Kompendium des Unbehagens, dem Japan-Aal-Spezial. Wir reden heute über Filme, primär über einen. Ich dachte, ich mache so ein bisschen das Daniel-Format, dass ich irgendwie ein paar Filme kurz und dann einen ein bisschen länger bespreche. Ich bin ja alleine, deswegen nur einen Film, nicht zwei. Ja, und ich dachte, so machen wir es heute. Aber bevor es dann hier so richtig losgeht, gibt es, was ganz ungewöhnlich ist, gibt einen kleinen Teaser für eine unserer kommenden Star Wars Rollenspielfolgen. Und denn warum auch nicht? Da gibt es Dinge zu teasen, die für alle interessant sein könnten. Und ihr solltet sowieso unsere Star Wars Folgen hören, also die Rollenspielfolgen. Denn wir haben da sehr, sehr viel Spaß und Freude und machen dumme Witze. Und das solltet ihr hören. Aber jetzt hier Teaser. Habt ihr alle euer lauwarmes Wasser griffbereit? Es geht wieder in die Sterne zum Kriegen. Jetzt auch auf YouTube. So.
In der Tat.
Das lauwarme Wasser, das hatte ich, siehst du mal, die wichtigsten Sachen, die vergesse ich und die kommen dann sofort zurück, wenn du die erwähnst. Ich denke mir so, ah,
dein Lieblingsgetränk. Du bist so drauf rumgeritten.
Ich habe hier übrigens lauwarmes Wasser, ich trinke jetzt mal was davon.
Ich habe kühles Wasser und heißen Kaffee.
Warte, Moment hier, ah, hört man nicht so gut, schade.
Es ist nicht mehr gar nicht mehr dazu sagen.
Es ist kein Sprudel mehr drin, deswegen.
Lauwarmer ja. Sprudel.
Ja.
Saurer oder süßer?
Ich bin nicht so sauer drauf.
Okay.
Ja.
Michael,
so ist das. Aber
erzähl uns mal ja. was.
Ich habe schwarzen Tee und zuckerfreie ja, Cola.
Ich meine jetzt so episodentechnisch, aber das, ich finde das
Ach
gut,
so,
dass
episodentechnisch.
Ich finde das gut, dass du was zu trinken hast, denn gerade bei dem Wetter ja. hier soll man ja hydriert bleiben und so.
Richtig, richtig, ja, aber Dingens, ich habe es ja gerade schon irgendwie so mehr oder minder eine Sache angerissen, die wir kurz erwähnen wollen würden. Man kann uns jetzt auf YouTube hören.
Genau. Also
ist das nicht schön?
Richtig, aber das trifft es tatsächlich ganz gut. Man kann uns hören, nicht sehen.
Ja, sehen gibt's hier ja. nicht. Also ihr könnt euch dann irgendein tolles Bild dazu darüber legen auf eurem Bildschirm, wenn ihr das machen wollt. Aber oder ihr, keine Ahnung, während ihr euren neuesten Battle Pass grindet oder so, könnt ihr das machen oder was auch immer. Oder wenn ihr im Bett liegt oder auf dem Weg zur Arbeit seid, ist mir relativ egal. Aber falls ihr ja. YouTube dafür benutzen wollt, könnt ihr das jetzt tun.
Genau, einfach so ein bisschen zu Expansionszwecken ein paar neue Menschen finden, die uns hören wollen. Und vor allem gerade für dieses Projekt hier ist das ja ganz schön, dass man vielleicht eine gute, gescheite Playlist hat.
Richtig, es lohnt sich natürlich auch, das erst im Podcast zu hören und dann im YouTube. Ergibt das Sinn?
Im YouTube. Auf YouTube, würde ich sagen. Ja,
das ist, ja. glaube ich, sinnvoller. Denn dann hat man es zweimal gehört. Und das kann ja nicht schlecht sein.
Genau.
Richtig, dann
genau.
ist man nämlich doppelt so amüsiert. YouTube.
Und auf YouTube kann man auch noch viel einfacher kommentieren, was der gute Basti auch schon getan hat. Was der Basti auch schon getan hat, ist zu liken und zu abonnieren.
Oh Gott, sowas oh Gott, ist ein guter Junge zu sagen.
Michael, damit fangen wir jetzt nicht an, ey.
Da ist jemand sehr schnell zum YouTuber geworden.
Das darfst du am Ende sagen, ja, ja. nicht am Anfang.
Nee.
Aber bevor mich das sagt, ne, hier noch ein Wort ist vom Sponsor heute, ne?
Matratz-Norli. Nee, aber
weil der Norman immer so verzweifelt ist, Feedback zu bekommen.
Achso.
Da ist es einfacher.
Ja,
genau,
also
zumindest.
Weil falls ihr zu faul ja. seid, auf Podcast-Webseiten zu kommentieren,
ja.
Es geht hier nicht um den Algorithmus, der ist relativ egal. Also das ist natürlich ja. schön, ne? Aber
ja.
wir sind ja nicht monetarisiert, meines Wissens. Es sei denn, wir sind es und nee. Ihr gebt mir halt nie nee. Geld, das könnte natürlich sein.
Nee, aber. Nee. Nee, das ist bisher nicht geschehen, wobei es unser Podcast-Anbieter tatsächlich ermöglicht. Also ich könnte da Werbung schalten lassen.
Ja, aber dann würde ich dich umbringen müssen und du würdest dich umbringen müssen, weil Werbung halt
ja, das
im
stimmt.
Podcast halt scheiße ist.
Ja. Ne, ich dachte mir auch so bei unseren Hörerzahlen, naja, ist das vielleicht nicht so ergiebig.
Richtig, dementsprechend gibt es keine ja. Rekrutierungskampagnen für das Imperium bei uns.
Ja. Genau. Aber Michael, sag mal, wir hatten irgendwann noch einen anderen Plan zu Expansionszwecken, kannst du dich erinnern?
Anscheinend
nicht.
Hä?
Was? Wovon redest du?
Ja, ja. Also zum Beispiel, dass du mit deinen englischsprachigen so. Menschen reden
stimmt,
kannst
wir wollt,
und so weiter.
Ja, ja, stimmt. Wir wollten noch englische, ja. englischere, hätte ich jetzt was gesagt.
Englischere.
Englische Folgen und so aufnehmen. Ja, stimmt. Du hast recht.
Ja, richtig. Das kann man sich auch schon auf YouTube anhören.
Ah, okay. Wunderbar.
Ist doch das schön. Läuft nämlich schon ein paar Monate.
Ah, okay. Ja, das ist gut.
Das Schöne ist, da kann man mich auch sehen. Da sitze ich auf meinem Sofa und rede dummes Zeug.
Das ist auf gut. Englisch?
Ja, auf Englisch. Ich versuch's zumindest.
Naja, man versteht also, das schon.
Es ist alles sehr experimental. Der Schnitt und so weiter ist minimal besser als hier. Also
wie war irgendwie
existent.
So.
Genau. Ne? Also ich gebe mir nicht viel Mühe beim Editieren von Podcasts und ja, bei Videos ist es unwesentlich besser. Aber ja, ich probiere ein bisschen rum. Wer sucht, der findet. So.
Genug.
Dann ist
Hausmeister,
ja, genug
oder?
Ekelhaft, ne? Dass man hier so mit Hörern und so weiter erklärt, wo man uns hören kann.
Die ja, wissen das, doch das müssen die schon selber finden.
Ja, natürlich, das also, ist ja nicht so schwer zu finden.
Und so ein Mindestmaß an Engagement muss man auch erwarten.
Ja, da werden aber dann auch die, ich glaube, zwei Folgen haben wir bisher, die auf Englisch waren, da auch noch reinkommen.
Wunderbar.
Ja. Auch auf dem deutschen Kanal, da kommt dann so nach und nach ein bisschen altes Zeug, alte Klassiker. Ich dachte mir mal, zumindest die ganzen Geburtstagsfolgen müssen auf jeden Fall da rein. Da kann man 10 Jahre dumme Geburtstagsfolgen nachhören.
Das stimmt.
Das ist gut, ja.
Gibt ja noch ein paar andere Klassiker.
Ja, ich nehme an, da gibt's genug Leute, die den alten Scheiß nicht kennen. Ne?
Kann man die Brunnenfolgen hören und so.
Ich wusste es.
Oh ja, die kommt auf jeden Fall.
Ich habe sofort dran gedacht, als du von alten Klassikern geredet hast.
Es ist eine Legende.
Ja, was vielleicht nicht unbedingt kommt, ist die mit dem Abstechen.
Das wäre gut.
die bleibt, glaube ich, besser verschwiegen. Wobei ich glaube, die ist in irgendeinem ich glaube, das ist als Ausschnitt auch in irgendeinem Geburtstag zu hören.
Ist es Kontext, Leute, Kontext?
Ja, genau.
Kontext, Leute, Kontext, ja.
Aber apropos Kontext, um hier eine Überleitung Kontext. Zu treffen, heute machen wir eine neue Star Wars Episode. Das ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten.
Ja, mein Gott, ist denn das zu glauben? Jetzt sind wir wieder hier und ja, reden ein bisschen über Filme und haben Spaß. Ich hau mal ganz kurz drei rein, die ich kürzlich gesehen habe und mit denen ich mehr oder weniger Freude hatte. Reden wir kurz über den, mit dem ich sehr, sehr wenig Freude hatte, den ich auch nur aus Prinzip geholt habe, was eine sehr obskure Kuriosität ist. Und zwar ist das Pledge to Peace von Takashi Miike, den brauche ich gleich nicht vorstellen, geschrieben von Itaru Eda, der ganz viel für Miike geschrieben hat, zum Beispiel Visitor Q oder Jojo oder Fullmetal Yakuza, noch ganz viel anderes Zeug. Und die sind im Jahre 2007, wo Miike sowieso schon irgendwie 1000 Sachen gemacht hat, auf die Idee gekommen oder wurden auf die Idee gebracht, eigentlich zwei Animationsfilme zu drehen oder zu drehen, zu machen, die dann beim Museum, da beim Yas Kuni-Schrein auf DVD verkauft werden und da gleich auch vorgeführt werden. Und ja, das ist ja so dieser rechte Schrein, wo irgendwelchen Kriegsverbrechern durchaus auch gehuldigt wird. Und was ist hier eigentlich los? Ja, das ist ein sehr, sehr, sagen wir mal, glorifizierender Film. Der erste davon, der geht so 13 Minuten. Das ist mehr so noch viel, viel frühere Geschichte, so ein bisschen Mystik und wo kommt dieser alte Brauch her und so weiter. Das ist nicht so weiter wild. Das zweite ist dann so eine Geschichte über einen Lieutenant Keiu Matsuo, der mit einem kleinen U-Boot und einem Kollegen den Hafen von Sydney angegriffen hat und dabei starb. Und das wird hier ganz glorreich und heroisch dargestellt und das ist unglaublich zum Kotzen. Also ganz, ganz ekelhaft und schlimm. und auch irgendwie die kommen da nicht so richtig zu Rande, da irgendwas zu erreichen, und dann tauchen sie auf und er kommt oben raus aus dem Boot mit seinem Brotmesser, was er dann heroisch dahin hält, und am Ende bringen sie sich selber um. Was ein Scheiß. Ich frag mich echt, wie Mieke dazu kam. Hat er so sehr das Geld gebraucht? Denn ansonsten ist er eigentlich nicht so der politische Filmemacher. Also ist ein ganz obskures Ding. Ich habe mir auch extra die DVD gekauft, weil es irgendwie sowas ist, was man auch nirgends irgendwie mehr findet. Auch selbst in dem Museum selber scheint er ausverkauft zu sein. Also ich kam da überhaupt nicht drauf, weil ein Bekannter den haben wollte und dann eine ihm bekannte Chinesin da irgendwie vorbeigegangen ist und groteske Fotos von diesem Museum gemacht hat. Ganz, ganz schlimm. Und ja, dieser Film ist auch ganz, ganz schlimm. Also ist nicht schlimm, dass der nicht verfügbar ist, denn es ist wirklich ist nicht mal gut gemacht, ist schlecht animiert, so, und sieht kacke aus. Und ich weiß nicht, bei dem ersten von den beiden, da ist dann die Animation schon wieder so schlecht, dass man es als Stil irgendwie verkaufen kann. Der zweite ist einfach wie so ein richtig schlecht billig produzierter Fernsehanime von vor 30, 40 Jahren oder so. Also so richtig ranzig. Und ja, ist ein Mysterium, aber so als Kuriosität eigentlich, glaube ich, ganz interessant zu haben. Irgendwer muss das ja für die Nachwelt hier irgendwie mal gesehen haben und allen sagen können, dass das nicht schlimm ist, dass der vergessen und verloren ist. Ja, ein viel, viel schönerer Film, der auch ein bisschen mit unserem Hauptthema in Einklang steht, ist Kimi no Iro, zu Englisch The Colors Within von Naoko Yamada, die da unter anderem gemacht hat A Silent Voice oder Listen the Bluebird, auch hier K-On! Den Film, ein bisschen Nichijo, Harumi Suzumiya, Heike Monogatari und noch so ein paar Sachen. Also die hat schon relativ viel gutes Zeug gemacht und dachte sich jetzt wohl, sie müsste mal wieder so einen großen Anime-Film über Mädchen in der Schule und Musik machen. Und hier ganz besonders drollig geht es um Mädchen von einer katholischen Mädchenschule in Japan, und die eine von denen, die hat irgendwie so Synästhesie oder sowas und kann halt überall Farben sehen für alles Mögliche, und ist da irgendwann ganz fasziniert, dass eine Mitschülerin von ihr halt die wundervollste Farbe überhaupt hat, so Aura-mäßig, und ja, scheint sich so ein bisschen in die zu verlieben. Es wird so ein Hauch angedeutet. Ich habe mich damit einer Bekannten unterhalten, die meinte so, ich sehe das mal gar nicht, aber für mich war das ziemlich offensichtlich irgendwie so ein bisschen lesbisches Verliebtsein. Also ich meine, ihr hört mal auch immer wieder bei so Mädchenschulen, dass da zumindest mal ein bisschen so geschwärmt wird und ein bisschen die Bisexualität zu tragen kommt. Und ja, ist ganz wunderbar, die ist dann so vernarrt in sie, dass sie irgendwann sie bei ihrem Arbeitsplatz aufsucht. Also die ist von der Schule verschwunden und arbeitet jetzt plötzlich in so einem Buchladen, und dann taucht sie irgendwo auf. Und da ist auch zufällig ein Typ, der auch irgendwie sie ganz toll findet. Und er ist Musiker und sie spielt immer Gitarre, und er fragt so, hey, wollen wir nicht eine Band gründen? Und die Farben sieht, die sagt so, ja, bin sowieso hier schon am Mitglieder suchen, lass eine Band gründen, und gründen zu dritt eine Band. Und das ist ein ganz liebreizender Film, der auch komplett ohne Romantik und so weiter auskommt. Also letztendlich ist das einfach nur ganz prima und schön, und die haben so alle ihre verschiedenen Problemchen mit der Existenz und dem Erwachsenwerden, und ja, dieses Bandsein hilft ihnen da natürlich mit fertig zu werden. Und das ist alles wunderbar. Ich dachte erst so ein bisschen wenig Fokus auf die Musik. Dafür kriegst du aber zum Schluss quasi ein ganzes Konzert. Also ein ganzes Konzert im Sinne von drei Lieder, aber die dann wirklich auch komplett ausgespielt und alles. Wunderbar. Also ganz, ganz toller Film. Ist auch toll animiert. Sieht wunderbar aus. Hat so einen relativ eigensinnigen so Pastellstil. Und ja, tolles Ding, der taucht bestimmt irgendwo mal auf, guckt ihn euch an, und dann werdet ihr vielleicht ein wenig glücklicher. Einer, wo ich erst sehr, sehr skeptisch war, Haneko Akabanes Bodyguard. Also englischer Titel, Akabane Honeko no Bodyguardo. Wo ein Yankee, also so ein kleiner raufender Deliquent, wird von Kenichi Endo, dem großartigen Direct-to-Video-Schauspieler, nee, er ist wirklich super und hat hier eine sehr dumme Rolle. Der geht immer mit so einem Gehstock rum, da oben so ein Ziegenkopf drauf, also einen ganzen Kopf, und damit geht er irgendwie zum Tanzwettbewerb oder so. Und wunderbar. Und der wird halt dann von Endo gebeten, seine Tochter zu beschützen, also für sie quasi den Bodyguard zu sein. Und seine Tochter ist offensichtlich Haneko Akabane, wie es der Titel sagt. Und das Ganze ist eine Manga-Verfilmung. Der erste Trailer sah wie kompletter Scheiß aus, weil irgendwie, ja, der Hauptdarsteller, das ist ein Mensch, der ist Raoul, und der sieht auch aus wie Raoul. Und der ist halt Mitglied einer Gruppe, die heißt Snowman. Und ich dachte schon, ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein Vehikel, um eben wieder diese Boygroup irgendwie anzupreisen, oder zumindest das eine Mitglied. Ich glaube, da sind gar keine anderen Mitglieder dabei, aber ja, das sah alles sehr, sehr schlimm aus. Und dieser erste Trailer war halt auch zum größten Teil so Making-of-Gedöns. Und ja, dachte ich mir so, was ist das für ein Scheiß? Da siehst du auch gar nicht viele andere Schauspieler. Der Cast ist tatsächlich eigentlich ganz okay. Also sind schon noch ein paar Leute bei, wie eben der Endo. Und ja, irgendwie sah grottenschlecht aus. Ich dachte mir so, nee, den schaust du dir auf keinen Fall an. Der zweite Trailer sah schon ein bisschen besser aus, ein bisschen quatschiger, ein bisschen mehr mit Action-Fokus. Und dann habe ich neulich bei der Recherche für die Folge heute, ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, habe ich eine Kritik davon in der aktuellen Kinema Jumpo, also die älteste Filmzeitschrift Japans, habe ich die Kritiken zu dem hier gesehen. Die waren erstaunlich gut, also besser als zum Beispiel bei Baby Assassins 2. Und dachte ich, naja, vielleicht ist er doch nicht so scheiße. Und hätte ich mal vorher geguckt, wer hat die Regie geführt, das war nämlich Junichi Ishikawa, von dem ich sonst nur einen Film gesehen habe, das war Mixed Doubles, und den fand ich ja total super. Da hätte ich da vielleicht eher dran geglaubt, dass der gut ist. Aber ja, der ist gut, der macht Spaß. Ist ein grundsolider Action-Comedy. Sieht total doof aus, weil die halt alle, sind natürlich eine Manga-Verfilmung, und die haben alle so richtig schlechte Manga-Frisuren. Auch mit dem, mit der McDonald's-Möwe, wie ich es gerne nenne, hier irgendwie im Haar. Also wenn dann quasi so zwischen den Augen so ein Zacken runterkommt, ein bisschen wie bei Ingo Appelt in größer. Es ist ja so meine Hassfrisur in Manga und Anime. Ich weiß nicht, wie so ein Scheiß populär werden konnte, aber ja, das gibt's hier auch, und komische Farben und andere schlimme Dinge. Die ganzen Highschool-Schüler sehen alle nicht aus wie Highschool-Schüler, die sind alle viel zu alt dafür. Tragen aber die ganze Zeit wunderbare schwarz-weiße Klamotten, und die werden dann bei den Kämpfen auch wunderbar dreckig, und in der einen Kritik dazu hieß es auch so, scheiße, wer hat das nur wieder sauber machen müssen? Ist ganz liebreizend, und die Action ist ganz solid. Da war wohl, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Action-Koordinator, der auch hier zum Beispiel The Fable gemacht hat. Das war ein ganz guter Film, möchte ich meinen. Und ja, das ist alles grundsolide. Die Action macht Spaß, die ist doof. Der ganze Film ist lustig, wenn er lustig sein will. Der ist dramatisch, wenn er dramatisch sein will. Und alles funktioniert einfach gut. Da ist jetzt auch nicht viel dran, weil es geil. Höchstens Tao Tsuchiya, die in ihrer Rolle als Bösewichtin sehr aufgeht und sehr viel Freude hat. Man kennt sie vielleicht aus den Kenshin-Filmen oder Tokyo Sonata. Und ja, noch so ein paar Sachen. Ultraman war so irgendwo mal drin. Nee, die hat hier viel, viel Freude und macht viele, viele dumme, blöde Dinge. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, dass das ist vielleicht so, wäre es noch ein bisschen durchgedrehter und abgefahrener, wäre es so die Richtung wie, keine Ahnung, hier Mole Song oder sowas. Aber ganz daran kommt es nicht. Aber ja, grundsolide Action-Comedy-Manga-Verfilmung. Macht man nichts falsch, da wird er jetzt nicht euren Enkelkindern von erzählen, aber solides Ding, kann man gut mal gucken, falls es irgendwo mal verfügbar ist. Ich weiß es ja nicht, der Manga, auf dem es basiert, ist, glaube ich, habe ich keine Ahnung, ob der irgendwo mal erschienen ist. Ich habe da auch vorher nie von gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt ausreicht. Ansonsten so casting-technisch ist da jetzt auch niemand bei, wo ich mir denke, boah, das ruft jetzt die Streamer auf den Plan. Also was wir hier, The Violence Action, den ich ja total beschissen fand, der kam ja zumindest dann auf Netflix, ich nehme an, wegen meiner Lieblingsschauspielerin Kana Hashimoto. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht gibt's eine Chance, dass der mal irgendwo aufschlägt. Ich glaube ja nicht, dass das irgendwie ein großes Festival-Ding wird oder so. Aber falls er euch mal im Weg läuft, dann schaut nur ruhig, macht da nicht viel falsch. Gut, kommen wir erstmal dann zum Hauptpunkt des heutigen Tages. Der ist Sayonara Girls oder im Original Shoujoa Tsutsugoshinai. Hier heißt es auf Letterboxd, der sei von 2022. Der kam aber in Japan erst 2023 raus, hatte Kinostart am 23. Februar des Jahres. Das ist ein Film von Shun Nakagawa, über den wir auch demnächst nochmal reden müssen, weil der noch einen anderen Film gemacht hat, der Karonkoe oder Karonchoe oder so heißt. Also laut dem japanischen Titel muss es sein Karankoe oder Karanchoe. Laut japanischen Titel Karankoe no Hama. Also ich nehme an, das ist irgendein Blumenname. Keine Ahnung, ist wohl so ein LGBTQ-Highschool-Film. Muss ich noch schauen, habe ich aber hier schon verfügbar und folgt dann die Tage. Und ja, dieser hier, der wurde mir zugetragen, da er auch demnächst jetzt irgendwie international erscheint auf Saka. Wurde mir zugetragen und habe ich ihn geguckt und ich habe ihn nach so einer Dreiviertelstunde habe ich abgebrochen. Weil ich irgendwie auch den Tag nicht so richtig fokussiert war. Also war ich in letzter Zeit sowieso nicht. Konnte auch kaum Filme gucken, außer wenn es jetzt im Kino war, wo ich nicht anders konnte, als zu sitzen und auf die Leinwand zu starren. Aber ja, habe ich abgebrochen, habe ich dann irgendwie nächsten Tag weitergeguckt und noch ein bisschen weitergeguckt. Da habe ich mich so irgendwie durch die erste Stunde gekämpft. Und ich dachte mir, es ist alles eigentlich so mein Ding. Also da ist viel los, was ich gut finde. Ist halt so ein Highschool-Drama über die letzten Tage vor dem Schulabschluss und dem Abriss der Schule. So vier Gruppen, also vier Mädchen primär und deren, sagen wir mal, in ganz, ganz großen Anführungszeichen Partner, also so männliche Wesen, die sie in irgendeiner Form die letzte Zeit begleitet haben, sagen wir es mal so. Das klingt, glaube ich, am wenigsten verwerflich, sonst kommen wir hier in Teufelsküche, wenn man zu den Geschichten kommt. Gibt's dann zum Schluss noch irgendwie zur Abschiedsfeier irgendwie so ein Konzert und all so Sachen. Und das hat so die ganzen Elemente, die ich mag. Und das ist auch alles wunderbar und der Film sieht toll aus. Und irgendwie hat's mich aber alles nicht so gepackt. Und da habe ich ja irgendwann gesagt, oh, jetzt gibst dem noch mal eine Chance, fängst noch mal von vorne an und habe dann so ein bisschen interessierter die erste Stunde gucken können und dann kamen wir zur zweiten Stunde und ja, ich geguckt und ich war dann emotional komplett durch. Also das ist ganz erstaunlich, was da passiert. Ich habe ihn dann auch noch mal gesehen und dann, wenn man ihn ein zweites Mal schaut, ergibt auch die erste Stunde viel mehr Sinn, aber da gehen wir später drauf ein. Ja, was ich sagen will, ist der Film, ich kenne auch ein paar Leute, wie zum Beispiel Daniel, den ich eigentlich gefragt hatte, aber den nicht mit mir besprechen will, der sagt, nee, ich habe den bei Nippon Connection gesehen und mochte den nicht so. Meinte, das wäre zwar so Eye-Candy, aber zu formelhaft. Und ich denke mir, ja, der ist schon irgendwie so ein bisschen formelhaft, also diese ganzen Elemente, die da in der Handlung verbaut sind und diese ganze Prämisse ist jetzt nicht neu, das haben wir alles schon mal gesehen. Aber ich denke mir auch, das ist halt so ein Stück weit Genre. Also ich meine, wie viel Variationen kannst du denn davon machen? Was ich hier gut finde, ist, dass es relativ, also schon dramatisch ist und auch schon sehr finster sich anfühlt, aber eigentlich nie an so die richtig harten Sachen geht. Also das ist immer noch so relativ realitätsnah und nicht irgendwie mit Mord und Totschlag und ja, anderen Dingen. sondern es ist immer noch so relativ normale Themen, die tatsächlich so passieren. Und die aber so aufbereitet, dass es tatsächlich sich unglaublich dramatisch anfühlt, unglaublich wie das Ende der Welt anfühlt tatsächlich. Und das finde ich eigentlich ganz wunderbar. Und was ich meinte mit die erste Stunde, hat mich eigentlich beim ersten Mal nicht so interessiert. Das Ding ist, der Film spielt halt an diesen letzten zwei Tagen. Also der eine Tag ist eben so der letzte Tag Vorbereitung für die Abschlussfeier. Also andere ist der Tag mit der eigentlichen Abschlussfeier. Und der Film geht ziemlich genau 2 Stunden. Und diese 2 Stunden sind ziemlich genau aufgeteilt auf die 2 Tage. Und genau so muss man das eben im Film dann auch interpretieren, dass diese erste Stunde Aufbau ist für das, was anschließend kommt. Und wenn man ihn dann halt nochmal schaut, dann kann man das alles auch viel mehr wertschätzen, inwiefern diese 2. Stunde da vorbereitet wird. Und das finde ich eigentlich ganz großartig und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und insofern, da sind auch ein paar ganz, ganz clevere Ideen dabei oder ein paar ganz kleine, unscheinbare, sagen wir mal, Easter Eggs für die Leute, die den Film schon kennen. Und das funktioniert dann plötzlich viel, viel besser als beim ersten Mal. Und insofern würde ich fast sagen, schaut ihn dann ruhig 2-mal, denn es lohnt sich. Ja, so viel erstmal vorab dazu. Vielleicht nochmal kurz zum Cast. Hauptrolle, wenn man es so sagen möchte, also eine der Damen, die hier so die zentrale Rolle spielt, ist hier Yumi Kawai, die auch in einer Rezension von der Kinema Jumbo von vor einem Jahr schon als eine der zentralen Figuren im japanischen Kino genannt wurde. Ganz junge Dame, die aber zum Beispiel mir zum ersten Mal in It's a Summer Film auffiel, wo sie die Freundin der Protagonistin, also die beste Freundin der Protagonistin war, und da auch schon ganz wunderbar. Aber dieses Jahr war sie zum Beispiel auch zumindest stimmlich im unglaublich guten Lookback. Schaut den, wenn er irgendwo auftaucht. Sie war aber auch in so geilen Sachen wie Just Remembering a Man oder auch A Plan 75, über die ich hier, glaube ich, alle geredet habe. Sie war auch in dem Love Nonetheless, den ich sehr, sehr mochte. Und ja, jetzt vor ein paar Tagen gerade lief Desert of Namibia an, der auch sehr, sehr gut sein soll. Und dieses Jahr habe ich sonst noch mit ihr gesehen A Girl Called Ann, der sehr, sehr verstörend und deprimierend war zumindest. Und ja, also ganz, ganz tolle Schauspielerin, ganz wunderbar. Und wenn ihr die noch nicht auf dem Schirm hattet, dann packt sie auf euren Schirm. Dann, ja, wie schon in dieser Zeitschrift geschrieben, eine der zentralen Figuren im japanischen Kino. Und diesen Monat schaffte sie es dann auch direkt aufs Cover dieser Zeitschrift. Ne? Also, ja, muss man doch mal loben. Also ganz, ganz großartig. Letztes Jahr war es ja eher Kotone Furukawa, die groß auffiel, die dann aber auch so ein bisschen Filme gemacht hat, die, glaube ich, mich zumindest nicht mehr so interessieren, so viel Schnulzenkram. Und sie hier haut aber voll rein mit den harten Sachen. Also dieser Desert of Namibia scheint auch irgendwas zu sein über eine Frau mit einer bipolaren Störung oder irgendwie, das hatte ich gelesen. Ja, sie war auch übrigens neulich hier noch in dem The Lines That Define Me, der jetzt nicht so fantastisch war, aber der lief hier auf dem Japanese Film Festival Online, die jetzt mittlerweile so ein permanentes Programmlauf haben, wo sie Sachen zeigen, die sie vorher schon hatten. Also taucht er da vielleicht auch nochmal auf, ist vielleicht ein Blick wert. Ich fand den gut, also ist halt ein guter Mainstream-Film. Dann haben wir hier noch Rina Ono, die vor allem bekannt ist für On the Edge of Their Seats, diesen Film über Schülerinnen und Schüler, die ein Baseballspiel schauen. Also wir sehen nicht das Baseballspiel, sondern nur, wie sie es schauen, weil dieser Film auch basiert auf einem Highschool-Theaterstück, der auch so ein bisschen eine Fortsetzung bekam, die da hieß irgendwie Swimming in a Dry Pool oder Sand Pool oder so. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hatte es neulich rausgesucht für die andere Aufnahme. wo war es denn hier? Swimming in a Sand Pool war es. Auch ähnliches Konzept, da sind Mädchen in einem Pool voller Sand am Reinigen und beschweren sich über das Baseballteam, das nebenan übt, und weil die eben den Sand aufwirbeln, der dann in den Pool rüber fliegt und sie den eben sauber machen müssen. Sie war aber auch anscheinend in Twilight Cinema Blues von Hideo Jojo, den ich eigentlich sehen wollte, aber noch nicht gesehen habe. Sollte ich dann vielleicht mal tun. Hideo Jojo ist ja auch so einer, der mir dann neulich vor allem mit dem Love Nonetheless sehr in den Sinn kam und von dem ich gerne mehr sehen möchte. Dann haben wir hier noch Tomo Nakai, die noch nicht so richtig viel gemacht hat, aber sie ist jetzt neulich in einem Film aufgetaucht, der sehr, sehr gut sein soll, der da heißt Shinmai Kisha Toroko, den ich hier verpasst habe, der aber nächsten Monat dann in meinem Kino nebenan laufen wird. Dann gucke ich den, da ist auch Akari Takaishi dabei, die ihr vielleicht kennt aus sowas wie Baby Assassins, wo sie die Hauptrolle spielt. Und sie hier auch, die war in Baby Assassins 2, 3 und natürlich der neuen Serie. Sie ist da die eine, die die Leichen weg beseitigt. Gut, großer Spaß. Da haben wir noch Rina Komiyama, die noch nicht viel gemacht hat. Sie war in A Family von Michihito Fuji. Den hatte ich sogar gesehen, war ganz okay. Aber der Michihito ist ja jetzt nicht der große Elite-Regisseur, sagen wir es mal so. Aber sie war auch in dem ganz, ganz großartigen Worlds Apart von Natsuki Seta. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich über den geredet habe neulich in der einen Folge, die ich schon aufgenommen hatte, die aber nach dieser hier erscheinen wird. Egal, Worlds Apart, ganz, ganz tolles Ding. Ich hatte da Riesenfreude dran, unbedingt anschauen, falls ihr die Gelegenheit habt. Ja, da haben wir noch so ein paar Herren dabei. Wir haben Aidu Kubosuka, der eigentlich schon ein bisschen was gemacht hat, was ich aber alles nicht kenne. Der war aber auch in The Miracle of Crybaby Shottan, einen der wenigen Toshiaki Toyota-Filme, die nicht offiziell im Westen erschienen sind, den ich auch noch nicht gesehen habe. Toyota ist halt immer gut. Ist halt einer der bisschen größeren Studiofilme mit großen Cast hier. Muss ich mal schauen. Ist ein Film über Shogi. Mal sehen. Dann haben wir Himi Sato, der auch noch nicht so richtig viel gemacht hat, aber der war zum Beispiel in Small, Slow but Steady, also hat sich da vielleicht doch mal ein bisschen was Gutes rausgesucht. Dann haben wir wohl den bekanntesten Schauspieler hier, der heißt Kisetsu Fujiwara, und der war unter anderem in Scorsese's Silence, er war hier in dem Hiss, er war in Intolerance. Und wenn ich das, genau, er war auch neulich in einem Film, den ich sehr, sehr mochte, der heißt Tatsumi, habe ich auch gerade nicht auf dem Schirm, ob ich darüber schon mal geredet habe, also ein Gangster-Ding, ganz großartig, unbedingt anschauen, falls ihr die Gelegenheit habt. Ja, noch ein Herr, der ist Takuma Usa, der nichts gemacht hat, was ich sonst irgendwie gesehen hätte, aber der in einem Film war, der heißt A Man Who Defies the World of BL. Ja, dann haben wir noch so zwei Damen hier, die auch noch nichts groß gemacht haben, was ich kennen würde, aber ja, das ist so der Cast, paar wirklich tolle Menschen dabei, und ich würde so mal spoilermäßig, ohne Spoiler, also spoilerfreimäßig, würde ich sagen, schaut euch den Film an, ich fand ihn ganz, ganz toll. Wie gesagt, ist verfügbar auf Sucker, die sowieso ein recht gutes Programm zu haben scheinen. Ist halt so ein kleiner Streaming-Dienst, der halt nur japanische Filme veröffentlicht, und die haben jetzt so 15, 16 ungefähr. Zum Beispiel der Albinos Tree ist da auch erschienen, hier Kontora, über den ich mal geredet habe, auch super Ding. Und die haben auch hier Ken and Kazu, der vor Ewigkeit mal bei Third Window Films angekündigt war und dann zurückgezogen wurde, und ich habe den jetzt gesucht wie Sau. Und hier ist er, über den werde ich dann demnächst auch reden. Ja, ganz, ganz freundliche Menschen, die das betreiben und die, glaube ich, sehr viel Unterstützung und Liebe verdient haben. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ich habe nur den Film bekommen. nee, super Ding. Also würde ich jedem empfehlen. Und ich hatte auch das Poster im Kino immer gesehen und dachte mir, ja, das sieht interessant aus, sieht gut aus. Hab's dann aber nicht gesehen. Und ja, nachgeholt, sehr zufrieden. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Spoiler-Bereich. Also wer es jetzt nicht unbedingt wissen will, was hier passiert genauer, der schaut sich erst den Film an und dann kommt er wieder her und was ich hört, was ich dazu zu sagen habe. Ich bin ein bisschen die Hitze und die Diät. Ich habe zumindest mal wieder 2 Kilo abgenommen, liebe Kinder. Das ist sehr gut. So, also ab jetzt erst rede ich noch ein bisschen darüber, warum ich Highschool-Filme mag. Und dann gehen wir so ein bisschen in die Spoiler-Zone. Also, ich warne dann nochmal, aber erstmal so ein bisschen, warum eigentlich Highschool-Filme? Was ist daran eigentlich so toll? Warum ist das interessant? Ich weiß nicht, ich find's super, weil das einerseits, also für mich Schulzeit war jetzt nicht so das Beste. Also ich bin dann irgendwann wieder zur Schule gegangen, hier, ihr versteht schon, zweiter Bildungsweg und so weiter. Und da war es großartig, da hatte ich super viel Spaß. Aber die reguläre Schulzeit war für mich eigentlich ziemlich, hatte positive und viele negative Aspekte. Und zum Beispiel, ich hätte niemals das Gefühl gehabt, dass ich ein Problem damit hätte zu graduieren. Schnell weg da und flüchten und schlimm. Und insofern ist da viel, wo ich mir denke, wenn ich so Filme anschaue, auch die haben halt immer so diese geilen so Sportfeste und Kulturveranstaltungen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Schule mal ein Kulturfest hatte, wo wir irgendwie was Tolles hätten machen können. Und schon, wenn ich dran denke, Bundesjugendspiele, Kriegs, kotzen. Also unglaublich gruselig, diese ganzen Sachen. Und in den ganzen, zumindest sagen wir im Film Japan, sieht das immer aus, als wäre ich furchtbar gern auf eine japanische Schule gegangen. Die Realität ist natürlich wieder ganz anders, nicht schön. Aber dieses Film- und Fernsehen-Schulleben in Japan hat für mich immer was eine Nostalgie für etwas verursacht, das ich nie erfahren habe, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Aber zumindest halt sowas, was ich, glaube ich, gerne erfahren hätte. Aber da muss man, glaube ich, auch in Japan sehr viel Glück haben, dass man da so viel Freude an der Schule hat oder auch so viel Leid, je nachdem, welchen Film man schaut. Aber wirkt auf mich jedenfalls mal ganz großartig. Auch so dieses Ding mit den Clubs. Also viele Geschichten drehen sich ja immer über diese Club-Aktivitäten, die sie dann machen. Und das ist ja auch in Deutschland, keine Ahnung, da hast du mal eine AG, wo dann einmal eine Stunde die Woche hingehst. Und dann war es das halt wieder. Und das ist da auch, weiß nicht, meiner Erfahrung nach eher sowas, wo du halt dir irgendwas aussuchen musst. Dann sitzt du dir eine Stunde ab und dann gehst halt wieder nach Hause. Und irgendwie interessiert es keinen so richtig. Und ich weiß nicht. Das ist ja auch hier ein ganz großes Ding mit so Schulsport. Das ist ja in Deutschland prinzipiell alles auf Vereine ausgelagert. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde dieses Konzept von diesem gerade dem Highschool-Sport ganz spannend, dass du quasi diese permanent tickende Uhr hast. Also in Deutschland ist ja relativ normal, dass du meine Klasse wiederholst. Aber das ist ja in Japan schon, da musst du echt schon irgendwie einen Antrag stellen und sagen so, hey, ich war so scheiße, ich muss unbedingt die Klasse wiederholen oder da müssen irgendwie schwerwiegende Gründe vorgelegen haben. Ansonsten, wenn du halt auch scheiße bist, hast du halt trotzdem Abschluss. Ne? Vielleicht einen scheiß Abschluss, aber einen Abschluss. Und deswegen hast du halt immer so diesen Zeitdruck. Also gerade wenn du jetzt Baseball spielst, du hast 3 Jahre Zeit mit deiner Mannschaft hier zum großen Highschool-Baseball-Turnier nach Osaka, hier zum Koshien, oder ist eigentlich mehr Hyogo als Osaka, egal, hier um die Ecke, da es zum Turnier zu schaffen, überhaupt mitzumachen und da vielleicht auch noch zu gewinnen und darüber dann die Möglichkeit vielleicht zu kriegen, professioneller Baseballspieler zu werden. Und ist alles super hart, super, super viel Stress und Druck und krasser Scheiß, aber irgendwie ist es schon ganz geil. Und da gibt's ja auch ganz viele Leute, die spezifisch Highschool-Sport, also gerade Highschool-Baseball gucken und dann riesen Spaß dran haben, zu sehen, wie die Kleinen groß werden. Und da gibt's dann halt ganz viel tolle Dinge, wo man dann auch vielleicht selber ein bisschen Nostalgie verspüren kann. Also das ist ja auch für viele Japaner so ein bisschen die Zeit, wo man sich gerne zurückerinnert. Hast ja auch ganz viele Geschichten über die letzten Sommerferien und all so Kram. Also das ist schon alles ganz reizend, zumindest wie es medial aufbereitet wird, ob das real so toll ist. Ich weiß ja nicht, ich habe da schon andere Geschichten gehört, aber ja, das haut mich eigentlich immer um und ist ganz toll und gibt mir sehr viel Freude und Wärme und ich habe Spaß am Leben, wenn ich sowas sehe. Und dieser Film, der geht ganz, ganz hart auf diese Endgültigkeit und das Ende und irgendwie was Neues muss her. Und danach ist aber auch alles anders und vorbei und eigentlich, ne, das sagt ja auch der japanische Titel so ein bisschen, Shoujo wa Hotsugyoshi nai, also Mädchen graduieren nicht, das ist nämlich das Bedürfnis, was die hier alle irgendwie so ein bisschen haben, das Bedürfnis nach Stillstand und ewiger Glückseligkeit hier, das ist ein ganz zentrales Thema, es wird auch viel diskutiert darüber, was soll mit dem Schulgebäude eigentlich passieren, also es ist schon entschieden, dass es abgerissen werden soll, aber die Schülerinnen und Schüler reden halt trotzdem darüber, was wäre ihnen eigentlich lieber, was würden sie wollen, die einen würden wollen, dass es verschwindet und irgendwie ein Einkaufszentrum wird, die anderen wollen eben lieber, dass es da bleibt, dass man hingehen kann und es besuchen kann und eben in Erinnerung schwelgen kann und das, ja, es sind so ein paar zentrale Punkte, aber gehen wir noch ein bisschen mehr jetzt auf die Geschichte ein, also ab jetzt wirklich ganz, ganz große Spoiler-Gefahr. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Wir haben hier also vier Geschichten. Wir haben zuerst, also ich sag mal hier kurz die Schauspielerinnen und Schauspieler und worum es da geht. Wir haben zuerst Yumi Kawai und Aidu Kubosuka. Ich bleibe bei den Schauspielernamen, das ist genug zu verwirrend, wenn ich jetzt noch die Rollennamen reinwerfe. Und ja, sie hat irgendwie aufgedrückt bekommen, so eine Rede bei der Abschlusszeremonie zu halten, weil sie zu so einer, ja, so einer Art Fachhochschule gehen will, anstatt einer Uni. Und deswegen waren ihre Tests schon vorbei und sie hat ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Und deswegen kamen die Lehrer und so, hey, kannst du das nicht mal machen? Und sie, oh, ja, klar, mache ich, kein Thema. Und zwischendrin trifft sie dann immer ihren Freund und die gehen dann in den Wissenschaftsraum, um da Mittag zu essen, was, also sie so will Ernährung studieren und kocht sie ihm immer geiles Zeug und das futtern sie dann zusammen und ist ganz liebreizend und man fragt sich dann auch erstmal so, warum ist das jetzt eine Geschichte wert, was ist hier eigentlich los, das ist so antiklimaktisch und freundlich, sind wir hier bei K-On oder was? Also ich spekuliere jetzt, dass K-On irgendwie keine dramatische Handlung hat. Ich habe es nie gesehen. Dann haben wir Rina Ono und Takuma Usa, die beide Mitglieder des Basketballclubs sind. Und er will halt gerne an der lokalen Uni studieren, um dann hinterher an einer lokalen Schule Lehrer zu werden, um den Kindern Basketballspielen beizubringen, damit die halt irgendwie was Gutes im Leben haben in der Region. Und sie hat aber beschlossen, dass sie nach Tokio gehen will, um da zu studieren, Psychologie und dann eben da in dem Bereich eine Karriere hat. Und wie sie dann irgendwann feststellt, ist, dass dann ihre Leben quasi so parallel vor sich hinlaufen und es keine Überschneidung gibt, weil ihre Pläne komplett grundverschieden sind und deswegen haben sie schon länger einen Streit laufen und sie möchte das doch irgendwie ganz gerne klären. Dann haben wir Rina Komiyama und Himi Sato, ist eigentlich fast meine Lieblingsgeschichte hier. Sie ist die Chefin vom Musikclub, also hier heißt es eher so der Vergnügungsmusikclub, also nicht irgendwie klassische Musik mit Streichern, sondern eher Rock und Pop. Und er ist Sänger einer, ja, so quasi Death Metal Band. Und für die Abschlussfeier sind eben drei Musikgruppen dieses Clubs halt nominiert, da zu spielen. Und das scheint auch der ganze Club zu sein, so mehr oder minder. Und jedenfalls gab es da eine Abstimmung und irgendwie haben alle dafür gestimmt, dass diese Death Metal Band da zum Schluss spielen soll, also als Headliner quasi. Und die anderen können das nicht glauben, das muss doch ein grotesker Witz sein. Und ich frage mich, warum? Death Metal ist doch geil. Vor allem die singen irgendwie darüber, wie böse Social Media und Cybermobbing sind. Es ist doch total super. Also frag mich nicht. So, und da haben wir noch eine Geschichte mit Tomo Nakai und Kisetsu Fujiwara. Und das ist so eigentlich die einzige Geschichte, wo ein erwachsener Mensch relevant ist. Und zwar ist er zuständig für die Bibliothek der Schule. Und sie ist eben das sozial etwas problematische Mädchen, das keinen Anschluss findet und sich in der Bibliothek versteckt und sie deswegen so ein bisschen eine abenteuerliche Beziehung zu ihm hat. So viel vorweg, er geht da überhaupt nicht drauf ein und weiß ich gar nicht, ob er das überhaupt wahrnimmt. Er ist auch verheiratet und insofern ist das jetzt keine Romanze zwischen Lehrer und Schülerin, aber ja, er ist halt ihre Bezugsperson an der Schule und versucht sie so gut es geht zu unterstützen und ihr da irgendwie Halt zu geben. Und ja, ich nehme an, wenn du sowieso schon Sozialprobleme hast, irgendwie mit anderen zu kommunizieren, und dann kommt da so einer, dann findest du den auch schon mal ein bisschen toll, was ja total legitim ist. Ich glaube, da gibt's auch genug andere Teenagerinnen, die mal irgendwie in ihren Lehrer verliebt waren. Das ist ja prinzipiell nichts Böses. So, das ist so die Grundvoraussetzung. Und diese Geschichten wurde teilweise in den Kritiken ein bisschen kritisiert, dass die nicht wirklich miteinander zu tun haben, was ich erstens nur bedingt als Problem sehe, denn es ist klar, sie spielen alle am selben Ort, sie haben alle irgendwie eine ähnliche Thematik, und ich finde aber eigentlich auch, dass zumindest drei der vier Geschichten auch ein zusammenhängendes Element haben. Ne, das wäre einmal, dass der Freund von der Yumi Kawai, also die da irgendwie mittags essen, irgendwann so ein Ohrwurm von einem Lied hat, was dann später bei der Abschlussfeier vorgetragen wird und ja, dann einen sehr rührenden, schönen Moment erzeugt. Dann haben wir aber auch irgendwann diesen Bibliothekslehrer, der die Schülerin halt fragt, so, wie kommst du jetzt darauf, dass du, also sie möchte gerne plötzlich ihre Persönlichkeit ändern und offener sein und Kontakte pflegen. Und er fragt sie, wie kommst du da jetzt drauf, dass du das so zwei Tage vor Schulschluss jetzt unbedingt noch machen willst? Und sie sagt so, ja, hier die Yumi Kawais Figur, die soll jetzt halt diese Rede halten. Und oh mein Gott, wie schafft sie das nur bei allen ihren Problemen? Und das motiviert sie, dass sie vielleicht auch irgendwie ihre verhältnismäßig mickrigen Probleme in den Griff kriegt und voranschreitet. Und da fragt man sich dann auch, das ist so quasi direkt das Letzte, was am ersten Tag passiert, also am Ende dieser ersten Stunde. Und was dann auch so richtig den ja, Umschwung zum großen Drama da bietet, da kommen wir dann gleich noch zu. Ja, und die dritte Geschichte, die hat so ein bisschen mehr thematisch noch damit zu tun, da ist dann eher so die Frage eben über das Schulgebäude, hat sie sich dann, also die beiden Basketballmenschen, ne, sie hat sich da mit ihrem Freund eben gestritten, so sie sagt so, ja, sie hätte eigentlich ganz gerne, dass das Gebäude bleibt, denn wenn sie mal zu Besuch kommt, dann kann sie das besuchen und anschauen und Nostalgie und so. Und er will eigentlich nur, dass das irgendwie eben abgerissen wird und irgendwas anderes dahin kommt, weil er offensichtlich sich nicht an diese Zeit erinnern möchte. Denn hier, ja, ein bisschen weiter in die Problematik, hier ist jetzt das Problem, dass er eben, also denen ist beiden klar, dass ihre Beziehung quasi zum Scheitern verurteilt wird, und sie hat sich aktiv dafür entschieden. Er ist so auf dem Punkt, warum muss man jetzt nach Tokio gehen, um zu lernen? Warum kann man nicht hier vor Ort lernen? Ne, wenn es nur ums Lernen geht. Wenn das Lernen das Wichtige ist, warum in Tokio? Und sie ist halt so, ja, ich muss das halt irgendwie machen. Also sie kann es auch gar nicht so verbalisieren, warum das jetzt so wichtig ist. Und ja, es ist halt dann ein Schritt zu sagen so, hey, für mich als Mensch ist das oberste Priorität und mein Partner muss da dann eben zurückstecken. Und das ist ja, für beide dann irgendwie eben das Ding, so, ja, wie geht man damit um? Oder hat sie jetzt eigentlich schon beschlossen, dass die Beziehung zu Ende ist? Oder wollen sie das eigentlich beide gar nicht? Aber was ist hier eigentlich das Ziel? Wollen sie das mit der Fernbeziehung probieren? Und ja, das ist so die Geschichte, die so ein bisschen davon abweicht von den anderen, aber eben über diese Debatte mit dem Schulgebäude, finde ich, kommt zumindest noch ein bisschen thematische Nähe zu dieser Yumi Kawaii-Geschichte. Denn wie uns da dann plötzlich in dieser Nacht, dieser ersten Stunde, klar wird, und das finde ich ganz gemein, ist diese Szene, wo sie mit ihrem Freund da am Essen ist, nicht Teil der Gegenwart des Films, sondern das ist vorher und er ist tot. Er ist eben irgendwo aus dem Fenster gefallen und der eine Lehrer bittet sie noch, so kannst du nicht noch ein bisschen mehr über die Schule reden, weil die ja abgerissen wird. Und da ist jetzt plötzlich eben dieses Thema ganz groß drin, so, ja, wie geht man damit um? Na, also sie wird auch vom Lehrer, ja, du lernst denn hier, gehst ja auf diese Schule hier in der Nähe, kannst dir dann vielleicht mal hin und wieder zu Besuch kommen, und sie wird halt so ein bisschen gedrängt, so, ja, den Kontakt zu dieser Schule aufrechtzuhalten, die aber irgendwie im übertragenen Sinne ihren Freund getötet hat. Es wird auch gar nicht erklärt, warum der da gestorben ist, der ist irgendwie aus dem Fenster gefallen. Es wird nicht mal im Ansatz gesagt, dass das Selbstmord gewesen sein könnte. Wird auch nicht passen dazu, wie er drauf war. Und ja, das ist einfach dann ganz, ganz furchtbar. Und ja, zum Schluss gibt es dann eben dieses Konzert, wo dann eben das Lied gesungen wird, was ihr Freund beim Essen vor sich hin summte, weil er einen Ohrwurm davon hatte. Und ja, ganz, ganz schlimme, dramatische Geschichte. Also ja, auch irgendwie dann wieder so ein Ding. Ja, wie geht man eben mit diesem Verlust um? Wie geht man mit der Endlichkeit um? Wie geht man damit um, dass Dinge zu Ende sind und man irgendwie weiter gezwungen wird? Also wie gesagt, hier der Schulabschluss, der ist ja auch eher Zwang als freiwillig. Und die Mädchen kommen auch alle irgendwo zu dem Punkt, dass sie eigentlich da bleiben wollen. Also auch hier die Bibliotheksgeschichte, die geht irgendwann so aus, sie kriegt halt einen Rat vom Lehrer, wie sie vielleicht Kontakt knüpfen kann. Das klappt erst nicht und klappt dann doch. Und dann ist für sie so zum Schluss der Punkt so, ja, kacke, jetzt hat sie es gerade geschafft, ihre Probleme zu überwinden und dass sie dann wirklich auch die Schulzeit irgendwie wertschätzen kann. Und jetzt ist es aber auch vorbei. So, ne? Wie geht man damit um? Ich meine, klar, für sie ist das jetzt ein lebenslanges Ding, dass sie da irgendwie über ihre Schwäche hinwegkam, aber trotzdem, das ist ja hier ganz klar gekoppelt an die Schule und kriegt dann so Kommentare in ihr Jahrbuch geschrieben, so, ja, schade, dass wir uns nicht früher unterhalten haben. Ne? Ja. Kacke, ne? Und ja, meine Lieblingsgeschichte mit diesem Musikclub kommt dann irgendwie so ganz nach und nach raus, dass eben diese Metalband überhaupt nicht spielen kann. Die machen alles Playback. Da gibt's eine ganz grandiose Szene, wie sie proben. Und wir sehen halt die Mädchen von draußen durchs Fenster reingucken und so mitten im Vordergrund quasi sehen wir einen CD-Player spielen. Da nimmt man erstmal gar nicht so wahr, dass ein CD-Player ist, wenn alles vom Band kommt. Ganz großartig. Riesenspaß. Und ja, da verschwinden dann irgendwann ihre Sachen und so Kram. Und die Bandmitglieder haben irgendwann alle die Erkenntnisse, scheiße, unser Sänger, der hat jetzt hier seinen Abschluss, aber wir müssen noch ein Jahr machen. Wir wollen es jetzt eigentlich nicht so komplett blamieren, und dann läuft es darauf hinaus, dass er halt zum Schluss a cappella singen muss. Und ja, der große Twist dabei ist, dass die Chefin von dem Club weiß, dass er singen kann, weil sie ihn von der Junior High School kennt, und er da wohl sehr beliebt war, weil er halt so toll singen konnte. Und sie das jetzt wohl ganz toll fand, dass er jetzt diese groteske Metalband da gründete, weil sie dann irgendwie ihn für sich haben kann. Ne? Und ja, dass sie ihn nicht teilen muss, weil er jetzt plötzlich unpopulär ist. Und das ist ja auch so ein schönes Ding, ne? Etwas ganz für sich alleine haben und das vielleicht aber auch irgendwann loslassen, dass man da eben ja mit anderen teilen kann, ne? Auch sowas, wo man, glaube ich, sich gut mit identifizieren kann. Möchte ich jetzt zum Beispiel meinen Lieblingsfilm mit allen Teilen und allen Aufträgen gucken, den, der ist super. Ist jetzt auch ein bisschen grotesk, von Menschen auf Filme zu kommen, aber das ist, glaube ich, so das Ding, wo sich viele Leute mit identifizieren können. Also irgendwas, was man halt sehr, sehr mag, sei es auch, keine Ahnung, eine Band oder irgendwas, wenn die irgendwann zu bekannt werden, dann ist, ich mag's nicht mehr. Ist nicht mehr meins. No. Ist ganz großartig. Und ja, er singt dann eben dieses irische Folklied Danny Boy, was ja auch irgendwie davon handelt, dass ein Junge in den Krieg zieht und viel über, ja, das Heim verlassen, Verlust, Tod und so weiter. Sehr, sehr dramatisch und schlimm. Und aber eine ganz tolle Szene im Film. Ich finde es nur schade, dass sie so ein bisschen Metal verunglimpfen, die schlimmen Menschen. Ja, ich hatte auch übrigens eine ganz lustige Sache, als ich in der Schule war, ne, also damals zweiter Bildungsweg, als ich Spaß an der Schule hatte, habe ich auch in einem quasi Metalband gespielt und unser Schlagzeuger, der war auch in einer Theater-AG oder so. Und irgendwann gab es dann tatsächlich ein Kulturfest. Ja, wir haben es in Deutschland auch geschafft, ein Kulturfest zu haben. Und da wurde dann eben halt mein Schlagzeuger darauf angesprochen. Ey, sag mal, du hast doch hier auch eine Band. Wollt ihr nicht mit eurer Band bei unserem Fest hier auftreten? Das ist doch bestimmt ganz toll. Und na ja, klar, haben wir da Bock drauf, ne? Dann gehen wir irgendwie den Tag zum Soundcheck, also bevor das ganze Spektakel losgeht. Wir spielen da irgendwie so, weiß nicht, 20, 30 Sekunden und der Lehrer so, halt mal, das lasst ihr jetzt mal schön sein, hört mal auf damit. Und dann hatten wir halt 30 Sekunden Soundcheck und irgendwann konnte er uns nicht davon abhalten zu spielen, aber der fiese Drecksack, als er dann plötzlich merkte, dass es irgendwie doch ganz gut ankam, war er dann der Erste, der nach einer Zugabe schrie. Du verlogener Hund. Ja, noch zwei ganz interessante Sachen. Einmal hier diese beiden vom Musikclub. Da ist eine komische Übersetzung in den Untertiteln. Da heißt es irgendwie, wenn sie mit ihm redet über ihre Zeit, ne, sagt sie, we've been together for 6 years, isn't that great? Und ich dachte so erst so, was soll mir das jetzt sagen, dass sie ein Paar war? Aber in dem Drehbuch, was ich tatsächlich habe und kurz reingeguckt habe, heißt es Uchida Rokunen Monaji Gakkodan. Also wir sind schon 6 Jahre quasi auf derselben Schule. Das ist irgendwie ein bisschen was anderes, als wir sind zusammen. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen unglücklich übersetzt, weil es irgendwie so ein bisschen was von, sind die ein Paar hat? Und ich weiß nicht, fand ich ein bisschen unglücklich übersetzt. Aber wo wir gerade beim Drehbuch sind, noch eine lustige Sache zum Schluss. In dem Drehbuch sind so, also japanische Drehbücher sind 90% einfach nur Dialog und die restlichen Szenen dann vielleicht so ein bisschen Erklärung, was passiert und wie sich Menschen fühlen. Also da ist nicht viel drumrum jenseits der Drehbücher und jenseits des Dialogs. Und hier sind dann auch so ein paar Zeilen vom Dialog, wo du einfach nur so Klammern hast, wo heißt, da muss irgendwas kommen, aber da steht nichts drin. Und das ist anscheinend dafür da, dass dann die SchauspielerInnen irgendwie Dinge sagen können, die sich eben natürlich anfühlen, um das vielleicht alles ein bisschen lockerer, flockiger, authentischer zu machen. Weil die wahrscheinlich auch alterstechnisch näher dran sind als das, als der Mensch, der es geschrieben hat. Ist übrigens eine Romanverfilmung, habe ich ganz vergessen. Der Romanautor ist Ryo Asai. Und ja, der hat unter anderem auch den Kirishima-Thing gemacht, den ich noch nicht gesehen habe. Der war gut sein soll. Ich glaube, Schlopsi mochte den. Hallo Schlopsi. Sind wir, glaube ich, auch am Ende von dem, was ich zu sagen habe. Ich fand es einen wirklich, wirklich tollen Film und schaut ihn euch an. Die Möglichkeit ist gegeben. Und insofern, warum nicht, ist gutes Zeug. und haltet Yumi Kawai im Auge. Sie ist das nächste große Ding. Und ja, wie gesagt, schaut ruhig mal bei Sakka rein. Die haben ein paar geile Sachen. Es sind auch ein paar Sachen bei, wo wir im Zuge der Nippon Connection schon drüber geredet haben. Ja, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, ist auch in Deutschland verfügbar. Ich glaube, keine deutschen Untertitel, aber prinzipiell durchaus. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Habe ich mich vorgestellt. Ich glaube, ihr wisst, wer ich bin. Ich bin Michael. Das war das Kompendium des Unbehagens. Und ne, ihr habt ja den Teaser gehört. Tschüss!